Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Heute gehen wir folgenden Fragen nach. Warum braucht es einen 5-Punkte-Plan gegen Gewalt an Frauen? Das haben wir JUSO-Präsidentin Tamara Funicello gefragt.
Weil die Schweiz genauso wie alle anderen Länder immer wieder heimgesucht wird von Gewaltepidemien gegen Frauen und vor allem nennen wir es bitte beim Namen von Gewalt von Männern gegen Frauen.
Und was haben die vielen Waldbrandtoten in Griechenland mit der Sparpolitik der letzten 10 Jahre zu tun? Eine Antwort darauf hat der Wirtschaftsjournalist Thomas Konic.
Es ist evident und eindeutig, dass die Aufwendung um ca. 25% gekürzt worden sind im Laufe der ganzen Austeritätsmaßnahmen, ne? Im Laufe dieser furchtbaren 8 Jahre, die das Land durchzustehen hatte. Und das trägt natürlich dazu bei, dass dann der Brandschutz nicht mehr so gut funktioniert, wie wenn er halt adäquat finanziert worden wäre, ne?
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bevor wir Hintergründiges vermitteln, berichten wir vordergründig über das, was letztes Wochenende passiert ist. In Basel gingen am Freitagabend rund 800 Menschen auf die Straße, um sich mit 2 Guckermusikgruppen zu solidarisieren. Grund war, dass die traditionellen Fasnachtsgruppen Neko Rigas und Guckermusik Mohrenkopf für ihre Namen kritisiert wurden. Am Solidaritätsmarsch liefen denn auch einige Neonazis mit, wie die Tageswoche berichtet. Wie Recherchen der Tageswoche zeigen, stammen die Namen tatsächlich noch aus der Kolonialzeit, als die Menschen in Europa noch offen rassistisch auf Afrika blickten. Obwohl diese Namen heute sehr problematisch sind, möchten die Fasnachtsgruppen daran festhalten. Der Solidaritätsmarsch am Freitag verlief vorerst friedlich, obwohl sich eine Weile auch eine antirassistische Gruppe dem Zug in den Weg gestellt hatte. Später kam es dann fast zu einem Scharmützel vor der linken Szenekneipe Hirschneck, als Rechtsextreme dort aufmarschierten. Ein grösseres Polizeiaufgebot verhinderte laut Tageswoche eine Eskalation. Die betroffenen Guckermusikgruppen nahmen übrigens nicht am Solidaritätsmarsch teil. Die Schweiz bildet punkto Elternzeit das Schlusslicht im Vergleich mit anderen OECD-Staaten. Das zeigt eine Studie, welche die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen heute veröffentlicht hat. Der Grund: die Schweiz kennt gar keine Elternzeit. Die Studie zeigt auf, dass wenn Eltern nach der Geburt eines Kindes gemeinsam eine arbeitsfreie Zeit teilen können, das sehr positive Auswirkungen hat. Eine Elternzeit sei gut für die Gesundheit, fördere die Gleichstellung und auch die Wirtschaft. Letzteres, weil Frauen nach einer gemeinsamen Elternzeit mit dem Mann eher wieder in den Beruf einsteigen würden. Der eidgenössische Bericht zeigt, dass die Kosten für die Elternzeit durch eine daraus folgende erhöhte Frauenerwerbstätigkeit leicht wieder gedeckt würden. Zu sprechen gab dieses Wochenende ein Besuch Wladimir Putins in Österreich. Der russische Präsident besuchte laut österreichischen Medien die Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneißl. Er tanzte mit der parteilosen Politikerin und ließ den Don-Kosaken-Chor ein paar Lieder singen. Verschiedene Stimmen kritisieren diesen Auftritt. Kneißl setze ein schlechtes Zeichen mit dieser offenen Freundschaftsbekundung gegenüber Putin. Die rechtsgerichtete Regierung Österreichs dürfe nicht so offen mit einem autoritären Regime kokettieren. Oder wie es Falter Chefredaktor Florian Klenk gegenüber dem SRF Echo der Zeit gestern sagte, es sei erbärmlich. Der ehemalige UNO-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan ist am Samstag 80-jährig gestorben. Der ghanaische Diplomat war von 1997 bis 2006 Generalsekretär der Vereinten Nationen. Er konnte die UNO damals erfolgreich als friedensstiftende Organisation etablieren. Nach dem Kalten Krieg zwischen dem Westen unter den USA und dem Osten unter der Sowjetunion endete die ewige Blockade im UNO-Sicherheitsrat. Endlich konnte die UNO erfolgreich in Krisengebieten agieren. Kofi Annan nützte die neuen Möglichkeiten sehr geschickt. Kein Erfolg hatte Kofi Annan jedoch beim Verhindern eines Irakkrieges 2003. Die USA unter George W. Bush zogen gegen Saddam Hussein in den Krieg und lösten einen Bürgerkrieg aus, der bis heute andauert. Ebenfalls scheiterte Annan nach seiner Amtszeit daran, einen Frieden in Syrien zu vermitteln. 2001 erhielt er gemeinsam mit der UNO den Friedensnobelpreis. Zum Wetter. Morgen Dienstag erwartet uns ein weiterer Sonnentag. Das Thermometer zeigt weiterhin fast 30 Grad. Übermorgen Mittwoch nimmt die Bewölkung etwas zu. Es bleibt heiß bei einer Höchsttemperatur von 28 Grad. In der zweiten Wochenhälfte ist dann vermehrt mit Regen und einer leichten Abkühlung zu rechnen.
Rabe Info.
Die Schweiz hat eine nationale Strategie gegen Hooligans oder gegen Littering, aber keine gegen Gewalt an Frauen. Das dürfe nicht sein, kritisieren SP und Juso nach den gewaltsamen Übergriffen in Genf und an der Zürcher Street Parade vor einer Woche. Sie lancieren einen 5-Punkte-Plan, mit dem Gewalt an Frauen wirksam bekämpft werden soll. Wilmar All fragte Juso-Präsidentin Tamara Funicello, warum die Schweiz diesen 5-Punkte-Plan brauche.
Weil die Schweiz genauso wie alle anderen Länder immer wieder heimgesucht wird von Gewaltepidemien gegen Frauen und vor allem nennen wir es bitte beim Namen von Gewalt von Männern gegen Frauen.
Sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen werden trotz der breiten und lauten MeToo-Kampagne ja immer noch weitum eher wenig ernst genommen. Das war doch nur, sie wollte es ja so, wenn sie so aufreizend gekleidet ist. Das sind so die gängigen, verharmlosenden Antworten. Deshalb fordern sie vom Bund nun eine breit angelegte Präventionskampagne, die eben früh, also bereits in der Schule beginnt. Was versprechen sie sich davon?
Also wir müssen ehrlich sein, keine Kampagne kann das Problem bis zum Schluss lösen. Was wir brauchen, ist die Überwindung des Patriarchats. Was wir brauchen, ist eine echte, gleichgestellte Gesellschaft. Was wir brauchen, ist ein Ende der Ausbeutung der Frauen, auch in diesem Wirtschaftssystem. Und das wird keine Kampagne jemals schaffen. Dafür brauchen wir die feministische Weltrevolution und dafür kämpfen wir auch. Aber eine Kampagne kann durchaus vor allem auch Männer dazu sensibilisieren und ihnen vor allem die Rolle bewusst machen, die sie haben und aufzeigen, dass Gewalt gegen Frauen und die Erniedrigung von Frauen viel vorher anfängt, viel vor der Gewalt, vor der Vergewaltigung, vor dem Ehrenmord, nämlich eben im sexistischen Witz zum Beispiel und dass das durchaus Nährboden für solche Gewalt an Frauen sein kann.
Sie fordern neben der Präventionskampagne in diesem 5-Punkte-Plan auch, dass man die Beratungs- und Therapieangebote stärkt, ebenso wie die Frauenhäuser. Dabei verweisen Sie auf die schwierige Situation der bestehenden Frauenhäuser. Wie prekär ist denn die Lage aktuell?
Die Lage ist einfach die, dass überall gespart wird und zwar von rechter Seite, die jetzt am lautesten versuchen zu schreien gegen Gewalt an Frauen sind, die dann die ganze Zeit sparen, wenn es dann tatsächlich darum geht, Fakten zu schaffen. Und diese Institutionen, die brauchen unbedingt Geld. Es gibt viel zu wenig Plätze für Frauen in Frauenhäusern. Es gibt vor allem auch viel zu wenig Plätze für junge Frauen in Frauenhäusern. Und das muss sich einfach ändern.
SP und Juso fordern auch mehr Forschung und statistische Erhebungen zu Gewalt an Frauen und dass die rechtliche und praktische Gleichstellung verwirklicht wird. Sie begründen diese Forderung unter anderem mit der Istanbul-Konvention des Europarates, die ja letzten März in der Schweiz in Kraft trat. Die Istanbul-Konvention ist ja ein sehr umfassendes Regelwerk der Vertragsstaaten, wie Gewalt an Frauen wirksam und aktiv bekämpft werden kann. Jetzt ist ja immer die Frage, wie sieht das dann aus in der Praxis? Wie gut ermöglicht die Istanbul-Konvention, das auch in der Praxis umzusetzen?
Das ist genau die Schwierigkeit, die sich stellt. Man muss dann von der internationalen Ebene eigentlich runtergehen in die Praxis. Da kann eben der Fünf-Punkte-Plan der SP eine Möglichkeit sein, weil wir da klar auch gewisse Dinge priorisieren und sie in den Vordergrund stellen, wo wir finden, da muss am dringendsten etwas gemacht werden.
Soweit Tamara Funicello, sie ist Präsidentin der JUSO Schweiz. Den Link zum 5-Punkte-Plan gibt es auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Bevor wir uns mit dem Zusammenhang zwischen Waldbrandtoten in Griechenland und der globalen Finanzkrise auseinandersetzen, gibt's griechischen globalisierungskritischen Rap. Kinis niti, tu kosmu ilai.
Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλιμα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα χώρας από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στη λαλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν αφήνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές από συνήθεια. Όταν μου φαίνει μου τη λαμπάδα και παιχνίδια. Συνομιλικοί μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ και να ενδιαφερθώ για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Ήτανε καλά και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Της θρησκείας του αδερφάτων όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα στου μεγάρου μας τη ζάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει.
Στο σχολείο ζώνης του Κώστα κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγέννητο μωρό και δεν είχα καν ευθύνη. Τι έχεις βγάλει τα αργανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου. Για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου πήγες.
Γιατί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός.
Diesen Sommer gingen Bilder um die Welt, die Menschen in dichten Rauch gehüllt zeigen, am Meer stehend, auf Hilfe wartend. In Griechenland tobten heftige Waldbrände, beinahe 100 Menschen kamen in den Flammen ums Leben. Am stärksten betroffen war die Region Attika bei Athen. Praktisch jeden Sommer gibt es in Griechenland Waldbrände. Sie gehören zum Alltag der lokalen Feuerwehr. Doch noch nie war die Anzahl der Todesopfer so hoch wie in diesem Jahr. Ziemlich genau vor 10 Jahren wurde Griechenland auf einen Schlag verändert. Nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise wurde dem griechischen Staat ein äußerst strenges Sparprogramm auferlegt. Hat das etwas damit zu tun, dass diesen Sommer außerordentlich viele Menschen in den Waldbränden umkamen? Katrin Hiss ist dieser Frage nachgegangen.
Seit bald 10 Jahren steht die griechische Wirtschaft auf wackeligen Beinen. Als die Immobilienblase 2008 platzte, war Griechenland das erste europäische Opfer, welches im Zuge der Finanzkrise in die Rezession rutschte. Denn Griechenland war die schwächste Ökonomie der Eurozone. Wie Thomas Konitsch erklärt, er ist Journalist und Buchautor und hat sich eingehend mit der Situation im südeuropäischen Land beschäftigt.
Griechenland war praktisch der Urknall der Euro-Krise. Die europäische Krise war natürlich eine Schuldenkrise vor allen Dingen und sie wurde ja ausgelöst maßgeblich durch diese Spekulationsdynamik im Immobiliensektor. Und Griechenland war die schwächste Ökonomie der Euro-Krise, die halt am schnellsten zusammenbrach unter dieser ganzen Schuldenlast. Andererseits war Griechenland halt eben besonders schwach ökonomisch, schwächste Glied Europas, wenn man so will, in der Peripherie. Und andererseits war es natürlich auch die deutsche Politik, die besonders hart gegenüber Griechenland war. Und die diese ökonomisch beispiellose Rezession dort verursacht hat.
Denn Deutschland ist stärkste Wirtschaft der EU. Und diese schnürte zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank im Jahre 2010 das erste sogenannte Hilfspaket. Dieses war an strenge Auflagen gekoppelt. Die Dreiergruppe, auch bekannt unter dem Namen Troika, gewährte Griechenland Kredite und Bürgschaften. Im Gegenzug musste Griechenland sich verpflichten, ein hartes Sparprogramm zu fahren. Ein Sparprogramm, welches einen Teufelskreis zur Folge hatte. Die einzelnen griechischen BürgerInnen hatten immer weniger Geld und konsumierten deswegen immer weniger. Dieser reduzierte Konsum führte zu einer schwächeren Wirtschaft, welche wiederum die Portemonnaies der BürgerInnen nicht zu füllen vermag.
Die Troika hat halt eben insgesamt 14 Sparpakete in den vergangenen 8 Jahren Griechenland aufgedrückt. Und es ist wirklich ein Bilderbuch, ein abschreckendes, ein Horrorbeispiel dafür, dass diese Austeritätspolitik einfach nicht funktioniert. Diese Sparpakete führten in eine sogenannte deflationäre Abwärtsspirale. Es ging ja darum, die Staatsverschuldung abzubauen. Es werden Sparmaßnahmen erlassen. Das führt aber dazu, dass die Nachfrage auch absinkt. Dass die Nachfrage absinkt, dass die Arbeitslosigkeit ansteigt und dass der griechische Staat am Ende dieser Sparmaßnahmen weniger Steuern einnimmt. Weniger Steuern annimmt, dass die Wirtschaftsleistung auch einbricht und dann sich die Relation zwischen dem Schuldenberg und der Wirtschaftsleistung immer weiter verschlechtert.
Seit dem Beginn der Finanzkrise hat also die Rezession die griechische Wirtschaft fest in der Hand. Die Löhne der Griechinnen und Griechen sind zurückgegangen, viele arbeiten für weniger als 5 Euro die Stunde. Und auch das Bruttoinlandprodukt ist gesunken.
Einerseits sind die Einkommen um ein Drittel zurückgegangen der Bevölkerung, die Einkommen, die in der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Und andererseits ist die Wirtschaftsleistung um ein Viertel zurückgegangen. Also es sind Einbrüche, die normalerweise im Zusammenhang mit Kriegen stehen. In der Friedenszeit passiert sowas kaum.
Um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen, gewährte die Troika also Kredite und erließ Schulden. Gleichzeitig musste sich Griechenland aber an harte Auflagen halten. Es musste Renten kürzen, Steuern erhöhen, Einrichtungen privatisieren. Die Folgen dieses Sparprogramms für die Gesellschaft sind tiefgreifend.
Wir haben Massenarbeitslosigkeit von zeitweise nahezu 30% der Bevölkerung, massive Absenkung des Lohnniveaus und dazu halt diese Explosion der Staatsverschuldung, die keinesfalls abgebaut worden ist. Das ist ein kolossales Scheitern, ja hauptsächlich von Deutschland, von Schäuble durchgesetzten Sparpolitik.
Und eben diese aufgezwungene Sparpolitik machte auch nicht Halt vor Einrichtungen wie der Feuerwehr. Laut Journalist und Buchautor Thomas Konitsch klagten die griechischen Feuerwehrleute, dass sie aufgrund der Sparmaßnahmen nur sehr schlecht auf größere Feuer vorbereitet seien. Der Staat habe die griechische Feuerwehr kaputt gespart.
Ich habe mir im Detail mal die Ausgaben für den Feuerschutz in Griechenland angeschaut und sind tatsächlich, das ist belegbar, im Gefolge der ja hauptsächlich von Deutschland, teilweise sogar gegen den Willen des Internationalen Währungsfonds durchgesetzten Sparpolitik massiv abgesenkt worden. Und das führte natürlich dazu, dass es auch bei den Feuerwehren einen starken Mangel gab, starke Mangelwirtschaft an Geräten und so weiter, an Möglichkeiten, mit Feuer umzugehen. Und das führte halt eben auch dazu, dass selbstverständlich die Reaktion dann auf diese Feuersbrünste, die auch ja schon anfängliche Effekte des Klimawandels sind, dass die dann halt eben nicht so gut ausfallen konnten, wie sie ausfallen würden, wenn der Feuerschutz in Griechenland adäquat finanziert worden wäre.
Die Ausgaben für die Feuerwehr seien in den letzten Jahren um 25% gesenkt worden. Feuerwehrleute wurden entlassen, Löhne gekürzt, auf notwendige Ausrüstung verzichtet. Als dann im Juli an mehreren Orten um Athen herum gleichzeitig Feuer ausbrachen, konnten die Einsatzkräfte kaum angemessen reagieren. Das Spardiktat der Troika habe somit seinen Teil dazu beigetragen, dass diesen Sommer knapp 100 Menschen in den Feuerkatastrophen Griechenlands ums Leben kamen, sagt Konitsch. Dem aufgezwungenen Sparprogramm stellt er die Theorie des Ökonomen John Maynard Keynes gegenüber, welcher Staatsausgaben empfahl, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Und was möglich gewesen wäre, sicherlich, wäre halt eben dann eher Richtung Keynesianismus zu gehen. Ne? Eher zu versuchen, dann halt eben die Konjunktur zu stützen und nicht mit solchen drakonischen Maßnahmen dann halt eben diese deflationäre Abwärtsspirale auszulösen. Man müsste zum Beispiel dann anfangen, Konjunkturprogramme aufzulegen für Griechenland. Ne? Massiv investieren, massive Investitionsprogramme auflegen, um halt eben die Wirtschaft dazu beleben, dass wir im Rahmen dessen, was binnenkapitalistisch möglich ist.
Nun hat im Juni dieses Jahres die EU beschlossen, ein letztes Hilfspaket für Griechenland zu schnüren. Danach soll das südeuropäische Land wieder auf eigenen Beinen stehen können. Trotzdem sei die Zukunft des Landes düster.
Allein schon der breite Zusammenbruch der griechischen Wirtschaft, die ja von kleinen Betrieben geprägt war und die ja für den Binnenmarkt produziert haben, das kann man nicht mehr revidieren. Es ist wirklich eine Deindustrialisierungsstruktur stattgefunden. Und das sind Zehntausende von Unternehmen pleite gegangen. Also die ganze, wenn man so will, ist eine ganze Klasse von kleinen und mittleren Unternehmern Opfer der Krise geworden. Und das wird sich auch mittelfristig nicht erholen. Immer gesetzt den Fall, dass es keinen neuen Krisenschub geben wird. Also man muss das immer vor dem Hintergrund der globalen Krisendynamik sehen, der weiterhin ansteigenden Verschuldung, der Instabilität des Weltfinanzsystems und auch der Instabilität in den Schwellenländern, die sich jetzt in der Türkei dort ankündigt, ne, wie evident wird. Das führt dazu, dass das Griechenland, glaube ich, sich nicht mehr richtig erholen wird. Ne. Also die werden nie wieder auf das Vorkrisenniveau kommen, wie es seitdem vor 2008 der Fall gewesen ist.
Um Griechenland, aber auch anderen Ländern, welche in einer wirtschaftlichen Krise stecken, nachhaltig zu helfen, braucht es radikale Veränderungen, sagt Konitsch. Denn ein Wirtschaftssystem, welches auf unbegrenztem Wachstum basiert und durch die Wetterextreme zunehmend unter Druck gerät, habe keine Zukunft mehr.
Prinzipiell, also wenn man es wirklich lösen will, dann hilft es eigentlich nur ein allgemeiner gesamtgesellschaftlicher Diskurs über eine Systemtransformation. Kapitalismus als solches ist am Ende, also nicht nur ökonomisch, auch ökologisch sehen wir ja, dass dieser Wachstumswahn, der das ein Kapital halt eben auch in seinem Wesen charakterisiert, dass er nicht aufrechtzuerhalten ist. Eigentlich wäre das notwendig. Ne? Breite gesamtgesellschaftliche Diskussion, ein Diskurs über halt eben wirklich grundlegende Alternativen zu einem System, das zusehends halt eben instabil wird, das zusehends Finanzblasen produziert, dass die Welt in Schulden ertränkt und das halt eben auch ökologisch immer verheerender ist. Ne? Das würde ich halt eben dann als tatsächlich radikale oder notwendige, würde ich schon sagen, radikal notwendige Maßnahme sehen.
Sagt Thomas Konitsch. Er ist Journalist und Autor. Er hat sich unter anderem in seinem Buch «Kapitalkollaps» eingehend mit der Situation in Griechenland beschäftigt. Ein Link zu diesem Buch und auch zum Schaffen des Wirtschaftsjournalisten gibt's selbstverständlich bei uns unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 20. August auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Das nächste aktuelle Info gibt es am morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann besuchen wir eine Ausstellung, wo wir lernen können, wie wir nachhaltig shoppen sollten. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.